Liebe Geschwister, wir freuen uns, dass wir wieder unter euch sein dürfen und wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag. Ja, wir wollen heute miteinander Abendmahl feiern. Gemeinschaft untereinander und mit unserem Herrn, so wie es uns Jesus geboten hat. In diesem Zusammenhang stellt sich mir immer wieder die Frage, sind wir überhaupt würdig, selbst als wiedergeborene Christen an den Tisch unseres Herrn zu treten? Wie viele Versuchungen und Anfechtungen, denen wir täglich ausgesetzt sind, wollen uns abhalten, die intensive Gemeinschaft im Mahl untereinander und in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, zu feiern. Ja, es stimmt schon. Unser natürlicher Mensch, der noch mit seinen Füßen auf dieser gottlosen Welt lebt, ist dieser Gemeinschaft nicht würdig. Doch Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, dürfen sich schon auf die alttestamentliche Bibelstelle aus Jesaja 43, Vers 1 berufen. Dort steht geschrieben, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und das gilt, liebe Geschwister. Das ist uns zwar bewusst, und doch macht jeder die oft tägliche Erfahrung, wie Glaubensanfechtungen uns niederdrücken wollen. Wie wir damit umgehen können und sollen, möchte uns Jakobus, der Halbbruder Jesu, in seinem nach ihm benannten Brief Hilfestellung geben. Ich lese uns aus dem Jakobusbrief Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Jakobusbrief Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Freude zuvor. Meine Brüder, achtet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, auf das ihr vollkommen und ganz seid und keinen Mangel habt. Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der jedermann gerne gibt und niemand schielt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer da zweifelt, der ist gleich wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe, und der da reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt, und seine Blume fällt ab und seine schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wir wollen versuchen, in 4 Untertiteln diesen Text zu uns sprechen zu lassen. Erstens das Grußwort. Der Brief beginnt mit einer konventionellen Eröffnung. Der Name des Verfassers und der Adressaten wird genannt und die Adressaten werden gegrüßt. Diese kurze Einleitung genügt Jakobus. Auch was seine Selbstdarstellung angeht, ist er sehr bescheiden. Er weist weder auf seine Stellung innerhalb der Gemeinde noch auf die Tatsache, dass er ein Bruder Jesu ist, hin. Das Fehlen aller Titel scheint anzudeuten, dass er seiner Leserschaft gut bekannt war und die Autorität genoss, die für die Abfassung eines solchen Briefes erforderlich war. Jakobus bezeichnet sich einfach als Knecht, als Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er betrachtet sich als Eigentum Gottes und des Mannes, den er Bruder nennen konnte, des Herrn Jesus Christus. Jakobus erkennt die Gottheit Christi offensichtlich an, denn er setzt ihn mit Gott gleich. Nicht umsonst gebraucht er den vollen Titel Jesu, der Herr Jesus Christus. Jesus heißt ja Retter und Christus ist das griechische Wort für Messias, Gesalbter. Der ewige Herr wurde zum Retter. Jesus, der als ewiger Herrscher Christus auferstanden ist. Der Herr der Herren ist der König aller Könige, wie es Paulus im 1. Timotheusbrief beschreibt und der Seher Johannes in Offenbarung 17 und Offenbarung 19. Zweiter Punkt, die Bewährung des Glaubens in der Anfechtung oder der Nutzen der Anfechtung. Verse 2 bis 4. Gleich zu Beginn seiner Ausführungen mutet uns Jakobus das Schwarzbrot des Glaubens in der Nachfolge Jesu zu. Nur allzu oft führen Anfechtungen zu Jammern und Wehklagen. Eine solche Reaktion verträgt sich nicht mit christlicher Reife. Ja, sie verschlimmert die Situation nur. Und weil das vielfach so ist, möchte uns Jakobus den Weg zeigen, wie wir mit Anfechtungen, wenn sie uns überkommen, und da ist kein Mensch davor gefeit, umgehen sollen und dürfen. Anfechtungen sind aus christlicher Sicht keine Bedrängnisse, sondern Prüfungen. Ja, und Prüfungen sind dazu da, um zu sehen, ob der Geprüfte das erforderliche Pensum bewältigt. Aber Prüfungen sind nicht dazu da, um jemand durchfallen zu lassen. Auch das ist sehr wichtig. Jakobus gibt seinen Lesern wertvolle Ratschläge, wie sie eine solche Prüfung gut bestehen können. Wer der Bedrängnis in der rechten Haltung gegenübertritt, wer den Nutzen einer solchen Prüfung erkennt und weiß, wo er Hilfe suchen kann, der wird sicherlich vor Gott bestehen. Jakobus erteilt den verfolgten Judenchristen, die verstreut unter den Heiden leben, den überraschenden Rat. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Jakobus nennt die Empfänger seines Briefes meine Brüder. Damit gibt er sich selbst als Bruder zu erkennen und möchte als Bruder zu Brüdern reden. Seine leibliche Bruderschaft zu Jesus tritt zurück hinter die geistliche Bruderschaft, in der die Christen verbunden sind, indem sie denselben himmlischen Vater haben. Jakobus will nicht meisterlich belehren, sondern brüderlichen Rat geben. In seiner Anrede schwingt sicher die Erinnerung an ein Wort Jesu mit: Keiner soll sich Meister oder Lehrer nennen lassen. Matthäus 23, 8 folgende. Freude zuvor. So lautet in Vers 1 der kurze Gruß an die Empfänger dieses Briefes. Ist es eine leere Formel, die nicht zur Situation passt, in der sich die Gemeinden gerade befinden? Haltet es für lauter Freude. Das Motiv der Freude aus dem Briefgruß wird von Jakobus aufgenommen und im Alltag der Christen zum Klingen gebracht. Dieser Alltag ist jedoch auf den ersten Blick nicht von Anlässen zur Freude bestimmt, sondern von Versuchungen und Anfechtungen. Die Freude wird von Jakobus mit Lebenssituationen in Zusammenhang gebracht, die sonst als Gegensatz zur Freude empfunden werden. Stellt sich für uns die Frage: Können denn Anfechtungen und Freude zusammengehören? Schließen sie sich nicht gegenseitig aus? Vertreibt nicht die Anfechtung die Freude? Oder müsste sich zumindest die in Gott gegründete Freude die Anfechtung vertreiben? Kann Freude vorherrschen, wo man in der Anfechtung steht? Und kann Anfechtung sein, wo das Leben von wirklicher Freude bestimmt ist? Freude und Anfechtung schließen sich für Jakobus nicht aus. Ein Christ muss die Freude nicht verlieren, wenn er in Anfechtung gerät. Doch damit ist das, was Jakobus uns sagen will, in seinem Kern noch nicht getroffen. Er schreibt ja nicht: Freut euch, obwohl ihr in Anfechtung fallt. Er schreibt: Haltet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Christen können Anfechtungen freudig begegnen, weil sie großen Nutzen aus derartigen Prüfungen ziehen. Menschlich gesehen ein sehr steiler Satz. Doch im rechten Geist erlebte Anfechtungen führen zu einer geläuterten Form der Glaubensfestigkeit. Das ist ja nichts Neues, sondern lediglich eine Ermahnung, Altbekanntes nicht zu vergessen. Die Wendung "und wisst", also wissend aus Erfahrung, deutet an, dass jeder schon einmal die Belastung einer problematischen Situation und den Nutzen des Durchhaltens an sich erfahren hat. Geduld, die sich nicht in der Anfechtung bewährt, ist nichts wert. Nur der wahre Und bewährte Glaube führt zur Geduld. Die Wendung, wenn er bewährt ist, hat hier mehr die Bedeutung von Billigung als von Prüfung. Glaube ist wie Gold. Er besteht die Feuerprobe, wie es auch Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 7 beschreibt. Ohne diesen bewährten Glauben können Anfechtungen keine Geduld hervorbringen. Es würde nur Asche übrig bleiben. Wahrer Glaube dagegen übersteht wie lauteres Gold auch die höchsten Temperaturen, denn er wirkt Geduld und Durchhaltevermögen. Doch wie der erprobte und wahre Glaube Geduld hervorbringt, so muss die Geduld ihr vollkommenes oder vollendetes Werk fortsetzen können, um schließlich die Ergebnisse christlicher Reife und geistlicher Erfüllung zu zeitigen. Das ist das hohe Ziel, das als Grundthema den ganzen Jakobusbrief durchzieht. Es geht Jakobus immer wieder in erster Linie darum, seinen Lesern zu zeigen, wie sie geistliche Reife erlangen können. Zwei Begriffe beschreiben dieses Ziel: vollkommen und unversehrt. Das Adjektiv vollkommen ist gekoppelt mit unversehrt. Die ganze Wendung drückt damit die Vollkommenheit und vollständige Entwicklung der christlichen Reife aus. Christen können Anfechtungen freudig begegnen, weil aus der Anfechtung durch den Glauben Geduld erwächst, die ihrerseits, wenn sie sich erfüllen kann, ein reifes christliches Dasein hervorbringt, dem es an nichts mangelt. Der Christ, der dahin gelangt, ist so, wie Gott ihn will. Doch, liebe Geschwister, ich denke, euch geht es jetzt so wie mir. Jetzt haben wir ein Problem. Die Argumentation dieses Briefes klingt zwar logisch, doch es bleibt schwierig einzusehen, wie Anfechtungen in einer Grundhaltung der Freude aufgenommen werden sollen. Wo kann man lernen, dieses Paradox zu begreifen? Hier möchte uns Jakobus in den Versen 5 bis 11 unter dem dritten Untertitel Hilfe in Anfechtungen Mut machen und weiterhelfen. Denen, die angesichts des hohen Ziels, dass kein Mangel an euch sei, verzagen, denen schreibt Jakobus. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Hilfe ist also möglich, und zwar von dem heiligen Gott selber, den wir durch Jesus Christus, unseren Heiland, Vater nennen dürfen und der jedermann gerne gibt. Was für ein Vorrecht, liebe Geschwister. Gott lässt uns nicht in unseren Unzulänglichkeiten stecken, sondern er ist für die Seinen da. Jakobus geht davon aus, dass seine Leser das Bedürfnis nach Weisheit und nicht nur nach Erkenntnis haben. Die Gaben Gottes sind jedoch an gewisse Vorbedingungen geknüpft, was in den Versen 6 bis 8 beschrieben ist. um in der Anfechtung der Weisheit Gottes teilhaftig zu werden, muss der Gläubige richtig bitten. Das heißt, erstens, er muss im Glauben bitten. Das beschreibt der Vers 6. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Das Wort verzweifeln versinnbildlicht ein Schwanken. Er darf nicht zu Gott kommen wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Gott hat keinen Gefallen an einem Zweifler, das heißt ein Mensch mit zwei Seelen, der unbeständig auf allen seinen Wegen ist, wie ein schwankender, strauchelnder Betrunkener. Gottes Antwort hängt auch von der Glaubensfestigkeit des Bittenden ab. Und außerdem muss der Bittende Hoffnung zeigen. Das heißt, er muss Jesus zutrauen, zu erfüllen, was er bittet. Wie auch immer seine soziale und ökonomische Lage sein mag, der Gläubige muss auf die Ewigkeit sehen, wie es die Verse 9 bis 11 beschreiben. Ein Bruder, der niedrig ist, kann im Blick auf die Höhe seines geistlichen Zustands glücklich sein. Und wer reich ist, kann sich an seiner menschlichen Schwäche freuen, in dem Bewusstsein seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, wie es Paulus in 2. Korinther 4, Vers 17 beschreibt. Eine soziale Vorrangstellung ist vergänglich. Reichtum schwindet dahin wie eine Blume des Grases in der Hitze der Sonne und der Ruhm verdirbt. Hoffnung dagegen ist ein Beweis für wahren Glauben. Schlussendlich noch viertens, die Seligpreisungen der Versuchung, Vers 12. Schließlich muss der Bittende standhaft und von einer Haltung der Liebe geprägt und getragen sein. Gott segnet den, der die Anfechtung erduldet. In diesem Vers kehrt Jakobus zu dem Thema zurück, mit dem er die ganze Passage in Vers 2 und 3 eröffnete. Es geht um Anfechtung, Prüfung und Geduld. Der Christ, der Anfechtungen standhaft aushält, ist bewährt, wie es Vers 3 sagt, und wird die Krone des Lebens empfangen. Diese Krone ist das Leben, wie es Offenbarung 2, Vers 10 mit den Worten beschreibt. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und in 1. Petrus 5, Vers 4 heißt es, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzherde, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Es ist die Perle in dem Kapitel über die Anfechtung. Gott verheißt die Krone des Lebens nicht denen, die ihr Lebensschiff um die Klippen der Anfechtung herumgeschifft haben, sondern denen, die standgehalten haben, die unter ihr geblieben sind und in ihr bei Gott geblieben sind. Die Liebe zu Gott befähigt die Gläubigen, Anfechtungen zu ertragen und vertrauensvoll auf ihn, unseren Herrn, zu schauen. Die Bitte um Weisheit aus Glauben, Verse 6 bis 8, um Hoffnung, die Verse 9 bis 11 und um Liebe, Vers 12. Er wirkt nicht nur den Segen der Weisheit, sondern auch, und das ist ganz wichtig, des Sieges. Jakobus zeigt, dass das Leben der Christen in einem viel höheren und größeren Horizont steht. Er zeigt, dass Glaube nicht das Glück des Augenblicks sucht, sondern sich in den Widerfahrnissen der Gegenwart als echt bewährt und der Belohnung am Ende entgegenblickt. Die Ehrenkrone wird am Ende und nicht am Anfang gegeben werden. Wer bis ans Ende beharrt, der wird selig werden. Jakobus macht Mut, auf dieses Ende geduldig zu warten und daraus Kraft zu schöpfen. Aushalten ist nicht vergebens. Es ist ein lohnendes Ziel. Ja, und Kraft dürfen wir jetzt auch aus dem Feiern des heiligen Abendmahls schöpfen, das uns unser auferstandener Herr Jesus Christus geboten hat, zu feiern, bis wir es von Neuem mit ihm in seiner herrlichen Vollendung feiern dürfen, in seines Vaters Reich. Amen.